Ich habe hier eine Mauser 98 in einem unbekannten Ladezustand, möchte deshalb als erstes die Waffe auf Sicherheit überprüfen. Dafür gehe ich nach der SOS-Regel vor, das heißt sichern, öffnen und die Stecherkontrolle machen. Wenn wir das jetzt einmal gemeinsam machen, sehen wir, es ist entsichert. Das sehen wir daran, die Flügelsicherung zeigt nach links. Stellen wir die Flügelsicherung nach oben, ist die Waffe gesichert. Dann die Waffe öffnen, die Munition aus dem Magazin holen und die Stecherkontrolle bzw. Entstechen der Waffe machen wir, indem wir den hinteren Abzug ziehen, danach den vorderen Abzug ziehen und beide nach vorne kommen lassen.
Wir gehen rüber in die Werkstatt, ne?
Ja, okay. Riecht schon nach Metall, wie schön.
Bleibt nicht aus. Ja, das, was bei den anderen immer so stark riecht, ist ja unter Umständen dieses Kühlschmiermittel bei den großen Produktionsstätten. Genau. Aber das haben wir hier eigentlich nicht.
Ich habe in der Ausbildung halt auch ein bisschen Metallarbeitung machen müssen. Ich habe mal Elektroniker gelernt und die 6 Wochen mit einem U-Stahl den auf, also
Maß feilen, ja. Der Klassiker in der Ausbildung.
Da weiß man, warum man das nicht will.
Wenn man dann dabei bleibt, dann.
Genau.
Ist mal richtig, genau.
Herzlich willkommen im Jagdfunk und bin zu Gast in einer Büchsenmacherwerkstatt. Zu Gast bei Michael Felser. Hallo Michael.
Hallo.
Und in dritter Generation Büchsenmacher.
Ja.
Mit Landverschickung sozusagen. Eigentlich mal aus Düsseldorf gekommen, ne? In erster Generation.
Genau, mein Opa hat damals hier die Immobilie gefunden und hat dann so im Alleingang bestimmt, die Familie muss umziehen.
Ja, wie Großväter und so sind.
Damals war das so, Familienpatriarch. Hat dann gedacht, das hier waren ehemalige Schulgebäude und er fand das so spannend, dass man also hier in dem Klassenraum arbeiten konnte und nebendran die alte Lehrerwohnung hatte, wo man wohnen konnte. Und in Düsseldorf hat er sowas nicht gehabt.
Ja.
Und dann konnte man hier in der Eifel noch super auf die Yacht gehen und dann war das entschieden, hat er gesagt, komm, wir ziehen alle hier in die Eifel.
Die wesentlichsten Dinge im Leben waren klar, ne? Und dann macht man das.
Ja, und jetzt sind wir seit über 40 Jahren hier am Standort in der Eifel.
Ja, auch, also du bist ja dann quasi vollständig hier groß geworden, bist ja auch so.
Ja, wir sind also 1980 bin ich mit meiner Mutter nachgezogen.
Ja.
Also 1973 ist mein Vater dann mein Opa mit meinem Vater dann hierher gezogen und wir sind 1980 dann hinterhergekommen. Also ich bin also fast Eifler, würde man sagen.
Ja, für Jugendliche auf dem Land kann es ja schwierig sein, wenn man städtisch sozialisiert ist. Ne? Das habe ich ein Stück weit erleben müssen.
Ja, also zu Anfangs war schon eine Umstellung. Ja. Aber ich glaube, irgendwann hat sich dann einfach...
Hat die Integration zugeschlagen.
Ja, ich glaube auch. Ging dann doch ganz gut.
Ans Herz gelegt wurdet ihr mir ja mit dem speziellen Thema, dem 98er-Repetierer. Und da sah ein herzlicher Gruß an Wolfgang von Brauchitsch, der die wunderschöne Webseite Hunting Heritage betreibt und nichts anderes da tut, als wunderschöne Waffen zu fotografieren.
Ja, er hat irgendwann mal rausgekriegt, dass seine Brot und Butter 98er, den er sich irgendwann mal nach dem Studium gekauft hat, dass der hier aus der Werkstatt kam.
Ach so.
Und dann ist er mal vorbeigekommen und wollte sich das halt mal angucken, wo er herkam. Und so kam der Kontakt zustande.
Okay. Ja, und jetzt schickt er wildfremde Leute her, ne?
Ja.
Da bin ich.
Genau. Nee, also wie gesagt, er hat irgendwann mal das festgestellt und dann hat er für die Halali mal einen Artikel darüber gemacht und wir haben ihn dann nochmal so einen zweiten Frühling verpasst, der Büchse, ja. Aber wie gesagt, zunächst mal hat er also festgestellt, dass er also unwissend 30 Jahre einen Felser-Repetierer geführt hat und naja, so kam das.
Ja, 98er-System ist ja so irgendwie der Klassiker überhaupt. Also ich führe selber so eine Büchse, wenn auch keine Felser. Ich meine, ich persönlich habe irgendwie, das ist für mich wie ein Hammer, der muss halt funktionieren und den Nagel reintreiben. Ne? Also ich bin da jetzt nicht so jemand, der weich in den Knien wird, wenn es um Waffen geht. Aber ich habe schon durchaus ein Auge für gutes Handwerk. Ich bin ja selber Handwerkerkind, wenn auch nur aus der Elektrizität stammend.
Ja, nee, das hat sich halt irgendwann so ergeben. Es fing also ganz früher an. Mein Vater hat früher bei Rheinmetall in Düsseldorf gearbeitet.
Ja.
Und die hatten irgendwann mal so ein Kompensationsgeschäft mit Spanien gemacht und haben also Panzer gegen Karabiner getauscht. Und dann waren auf einmal so viele 98er Karabiner in Düsseldorf, dass die nicht genau wussten, was soll man jetzt damit machen. Und irgendeiner ist dann halt auf die Idee gekommen, ja, warum keine Jachtgewehre daraus bauen.
Ja, ja.
Und ja, und dann fing das dann an und dann haben die das erst selber gemacht und dann nachher haben wir das dann übernommen. Und dann kam halt so diese Spezialisierung auf das System an. Es waren dann natürlich zunächst mal relativ einfache Waffen für den ja, Sparbeutel, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und ja, so hat sich das Stück und Stück weit weiterentwickelt.
Also der Volksmund sagt ja immer, das 98er-System, damit kann man durch jede Sule kriechen und es funktioniert halt trotzdem noch, also als extrem robust verschrien. Wobei ich jetzt persönlich niemanden kenne, der wirklich durch die Sule kriecht und dabei die Waffe nicht zumindest hochhält. Ne? Also man achtet ja drauf.
Wo ja, ist denn also ich glaube, die einzigen, die das wirklich tun, hier gibt es in der Eifel so zwei, drei wirkliche Hardcore-Nachsuche-Leute, deren Waffen sehen also auch entsprechend aus. Die führen so 98er. Da bricht aber auch schon mal irgendwie dann Schrauben ab und Sicherungsflügel werden abgerissen und sowas alles. Also ja, die werden sehr, sehr stark belastet.
Jetzt verstehe ich auch den Betriebssitz mitten im Testgelände quasi.
Ja, von Zeit zu Zeit versuche ich mal so sowas anzuschieben, ja.
Wie unterscheidet sich denn eigentlich diese ursprüngliche Militärwaffe vom Jagdgewehr? Was sind denn das für Features, die diese beiden Disziplinen voneinander trennen, außer das Bajonett?
Naja, wir haben natürlich, das sind natürlich so Sachen wie bei dem Original 98er ist der Kammerstängel ja quasi gerade. Das heißt also, wenn ich den aufgestellt habe, wenn die Kammer offen ist, kann ich ja gar nicht über die Visierung gucken. Und ich könnte ja auch kein Zielfernrohr montieren, weil der ja aufgehen muss, der Kammerstängel.
Ja.
Sowas zum Beispiel, die müssen halt also auf jeden Fall immer abgebogen werden oder neu angeschweißt werden, solche Sachen. Dann ist es natürlich auf ganz andere Bedürfnisse ausgelegt. Ne? Ich hatte ja eigentlich früher immer nur Kimme und Korn gehabt, dann natürlich bis also 1500, 2000 Meter, diese langen Schiebevisiere, braucht ja auf der Yacht niemand sowas. Ne? Dann waren sie immer robust und schwer und wenig zierlich. Also solche Sachen werden natürlich dann, will man ja eigentlich ändern. Man will ja eigentlich nicht mit so einem Militärgewehr auf die Yacht gehen. Also zumindest in meinem Verständnis ist eigentlich so eine Yachtwaffe keine Militärwaffe. Also
abspecken ist ja ein Thema.
Also möglichst neutral halten.
Ja.
Also bei uns werden auch alle Systeme quasi alle Hoheitszeichen entfernt und solche Sachen. Also die Landeswappen, die früher da drauf gemacht waren, Argentinien, Chile und solche Sachen, die kommen eigentlich alle weg.
Ja.
Diese ganzen Stempelungen da drauf und so werden alle entfernt, also dass man halt ein neutrales Jagdgewehr hat.
Mhm. Okay. Das 98er-System, der Name ist ja Programm von 1898, ne? So einfach kann die Welt sein.
Genau.
Oder so einfach war sie mal. Diese Robustheit, also ist ja konstruktionsbedingt. Mhm. Kann man das irgendwie definieren, was das genau ausmacht gegenüber anderen Systemen?
Zum Beispiel, dass es so wenig Einzelteile hat.
Also die einfach diese Schlichtheit.
Diese Schlichtheit, oder, ja. Die Schlichtheit des Systems. Ein Teil, was ich gar nicht da dran habe, kann natürlich auch nicht verloren gehen oder kaputt gehen oder so. Also die haben schon damals wirklich, die haben das schon gut gemacht, dass sie einfach ein funktionierendes oder gut funktionierendes System gebaut haben mit möglichst wenig Teilen. Und die natürlich so dimensioniert, dass sie auch 120 Jahre lang halten.
So ein VW-Käfer unter den Waffen sozusagen.
Ja, genau.
Läuft und läuft und läuft.
Ja, wenn ich keine Klimaanlage habe, dann kann der Kompressor auch nicht kaputt gehen oder mein Klimakühler kann kein Leck haben oder so irgendwas. Ne? Also ungefähr so, ja.
Eigentlich ein ganz schöner Ansatz, ne, dass man aus so einem einfachen System dann anfängt, ein sehr exklusives Produkt zu gestalten. Das ist ja eigentlich auch sehr ungewöhnlich.
Ja, das war natürlich lange Zeit einfach so ein Einsteigergewehr oder ich weiß nicht, wie man sagen soll. Also schon einfache Sachen. Und irgendwann hat sich das halt dann, hat das halt so ein Eigenleben entwickelt, dass man also auch hochwertige Gewehre aus diesem System herstellt. Und da gibt es ja nach oben hin keine Grenzen. Ja. Die werden ja mittlerweile auch dann wieder neu gefertigt in noch besserer oder nie dagewesener Qualität, was natürlich aber auch alles seinen Preis hat. Ne? Also es lässt sich dann nicht mehr mit so einer einfachen Jagdbüchse von 1960 vergleichen.
Ja, okay.
Aber das ist ja wie, es gibt ja diese Super-Handys, die mehrere tausend Euro kosten, mit denen man nur telefonieren kann, die diesen ganzen Kameraschnickschnack und so nicht haben. Mhm. Vielleicht kann man es so vergleichen, dann aber vielleicht ein Goldgehäuse oder so.
Jetzt, wenn ihr Waffen baut, also das sind ja Custom-Made-Waffen, also eigentlich am Anfang schon Einzelstücke?
Ja, also von den, wie soll man sagen, wenn man jetzt sagt, wir bauen im Jahr 30 Gewehre, dann sehen eigentlich davon alle irgendwie ein bisschen anders aus. Ja. Das sind keine zwei wirklich vollkommen identischen Waffen. Was natürlich schlussendlich dem Kunden geschuldet ist. Der bestimmt ja im Grunde genommen, wie sein Gewehr aussieht. Also wenn es nicht total irrsinnig ist, kann man das auch meistens realisieren. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Aber der Kunde legt halt einfach dann auch Wert darauf und das ist halt, ja, ich weiß nicht, ist so ein bisschen halt unser Ding geworden, dass man ihn halt mit einbezieht, ihn fragt, was er gerne hätte, wofür er die Waffe verwenden möchte, worauf er jagen möchte, wo er jagen möchte. Und das fließt halt alles so mit ein in das Gespräch.
Die Verwendung, also ich sag mal, diese Geländehärte im Nachsucheneinsatz, so als ein Extrem und dann vielleicht bis zur Distanzbüchse für die Hochgebirgsjagd, das hat ja schon Bandbreite.
Ja.
Und dann gibt es natürlich Features an der Waffe, wie Kammerstängel, wie ein Schaft aussehen muss, welche Art von Abzug reinkommt, was für Sicherungen. Also
genau, das wird dann halt alles besprochen und wir versuchen natürlich schon ein bisschen da beratend zur Seite zu stehen, weil man ja nicht genau weiß, wird er jetzt glücklich mit seinen Sachen, die er sich so überlegt hat. Da muss man natürlich schon mal ein bisschen hinterfragen, aber letztendlich entscheidet halt der Kunde, was er haben möchte.
Ich kann mir vorstellen, das hat fast was Therapeutisches, oder? Also, Ich meine, man gibt ja, also Menschen wie ich bin bei Waffe halt eher so zweckorientiert, eben auf Werkzeug. Und jetzt gibt es natürlich auch Ästheten, die aber, wo auch Zweck noch drin ist. Oder Ästheten, die halt sagen, ich mache aber trotzdem eine Vollgebrauchswaffe draus, also die ich trotzdem durchaus durchs Auto fliegen habe. Ne? Diese Bandbreiten, was sind denn so die liebsten Kunden und was sind denn die dürfsten?
Naja, ein bisschen schwierig ist das eigentlich alles.
Ja. Ah, Kundschaft. Guten Morgen, hallo.
Ein bisschen schwierig ist das, wenn sie halt beratungsresistent sind.
Ja.
Wenn man halt per Du irgendwas als nicht so toll empfindet und er trotzdem drauf beharrt. Aber ich meine, gut, ich denke, das kennt jeder Handwerker in seinem Umfeld, dass man halt irgendwie. Das ist natürlich, das Gewehr baut sich einfach leichter, wenn man selber davon überzeugt ist. Mhm. Wenn man es auch selber als schön empfindet, dass seine Arbeit als sinnvoll empfindet.
Ja. Diese Lernkurve als Büchsenmacher ist ja wahrscheinlich auch eine, die ihre Zeit braucht, oder?
Ja, also und das ist ganz klar. Also man wächst da natürlich auch in seinen Job rein. Mhm. Und zu Anfangs konnte man das also mit Sicherheit, oder konnte ich das nicht so alles überblicken, was das alles für Facetten sind. Und das kommt dann halt nach und nach.
Also ich kenne es von meinem Vater. Also ich sage immer, ich bin mit einem 90-Grad-Winkel erzogen worden. Der kam irgendwo rein, guckte auf die Kabelbühne, sagte schief nochmal. Ne? Das waren so die schlichte Ansage. Und dieses über die eigenen Füße mal stolpern. Also es ist ja auch hier ein Präzisionsthema. Es geht ja wirklich auf tausendstel Millimeter wahrscheinlich an manchen Stellen. Da ist sicherlich auch schon mal Lehrgeld. Da produziert man auch mal Schrott, oder? Vielleicht am Anfang, ne? Oder? Oder man hat mal einen Kunden, ist das auch mal passiert, einem Kunden einfach was Falsches empfohlen zu haben, dass man echt Farbe bekennt und nochmal macht? Also was ich eher als ein Qualitätsmerkmal übrigens zeichnen würde.
Ja, also sagen wir so, ja, also klar, man hat natürlich, oder es kommen neue Sachen auf den Markt, irgendwie ein neuer Abzug auf den Markt und dann kommt ein Kunde und möchte den gerne haben.
Ja.
Und dann stellt man also beim Einbauen fest, naja, also vielleicht ist er doch nicht so, dass, also ich bemühe mich zumindest immer so, diese Gewehre, die sollen eigentlich, wenn die hier die Werkstatt verlassen, brauchen die eigentlich gar nicht mehr hier aufzutauchen. Also die sind dann, ich möchte keine, wenn so ein Gewehr schon dreimal wieder hier ist, dann ist ja schon wieder irgendwas verkehrt. Also das taucht eigentlich nie mehr wieder hier auf, wird irgendwann weiterverkauft an andere Leute, aber das kommt eigentlich nicht mehr zurück hier in die Werkstatt zur Reparatur, es sei denn, die dritte Generation möchte es jetzt modernisiert haben, irgendwie. Und wenn ich dann so dann feststelle, dass zum Beispiel so ein Abzug, den man jetzt im Zubehör kaufen kann, wenn der nicht die Kriterien erfüllt, dass der jetzt 30 Jahre hält oder so, dann möchte ich den natürlich nicht mehr anbieten.
Ja.
Weil man einfach, weil ich das nicht möchte an meinem Gewehr, dass der irgendwann kaputt geht und es dann heißt, ja, hat mir irgendwie vor 25 Jahren der Felser eingebaut, jetzt ist der Abzug kaputt.
Ja.
Das ist nämlich auch so eine Eigenart bei Jägern. Also das Gewehr muss irgendwie zeitlebens störungsfrei funktionieren. Also es ist nicht so, in der Zwischenzeit haben die 5 Autos verschlissen und da ist es vollkommen normal, dass irgendwas kaputt geht. Selbst wenn die Karre erst 4 Jahre alt ist oder so. Aber wenn das Gewehr mal nach 30 Jahren irgendwie einen Defekt hat, dann wird sich also beschwert. Ist so.
Man wächst an den Aufgaben,
ja,
oder?
Ja, man wächst an den Aufgaben, aber ja. Und so bemüht man sich halt einfach, möglichst langlebige Produkte zu fertigen, die möglichst ihr ganzes Leben lang störungsfrei funktionieren.
Ja, ja. Der Bau so einer Waffe, also ich sag mal, die beiden extremen Kanten, also wenn man jetzt Custom-Made denkt in dieser Disziplin, heißt ja, Komponenten nach Qualität zusammensuchen und daraus eine Waffe konstruieren. Versus anderes Extrem, eine Waffe im kompletten Eigenbau zu erstellen. Also wäre ja im Grunde auch möglich. Und dann alle möglichen Mischformen daraus. Ne?
Genau, wir machen eigentlich meistens diese Mischformen. Also wir haben zum Beispiel jetzt keine Laufherstellung, keine eigene.
Ja.
Die kaufe ich eigentlich zu.
Mhm.
Und die Regel ist ja auch, ein altes System zu verwenden. Also bei uns kommt es eigentlich noch nicht so häufig vor, dass wir Neugefertigte verwenden. Also nehmen wir halt auch ein altes System und bauen es so um, dass man es entsprechend für den Job halt benutzt.
Mhm. Können wir sowas mal angucken?
Ja.
Da läuft gerade ein Beratungsgespräch.
Das ist der verrentete Kollege aus Daun gewesen.
Okay.
Das wäre ja zum Beispiel ein altes.
Ja.
Und hier zum Beispiel, das ist ja jetzt so ein neu gefertigtes. Die kommen übrigens von der Firma FZH hier auch aus der Eifel.
Mhm.
Und das sind also jetzt hier natürlich kein Daumenloch, Double Square Bridges und sowas. Da kann ich natürlich noch hochwertiger drauf bauen, als wenn ich jetzt hier so ein altes habe. Das sind auch die, die Stempel, wo wir gesagt haben, die alle rauskommen. Und
ja.
Dann wird halt jetzt festgelegt, was der Kunde haben möchte. Und dann kaufen wir halt das Material zusammen und also, bauen daraus das Gewehr.
Jetzt nochmal von den Unterschiedlichkeiten her. Also das alte System hat eben so ja runde, wie nennt man das?
Diese Brücken, der Hülsenkopf.
Der Hülsenkopf, wo jetzt die Montage halt einfach auch schwieriger drauf zu kriegen wäre. Ne? Oder dafür sind ja diese flachen Brücken an dem neuen System.
Naja, der Grundgedanke ist halt, hier muss ich halt immer irgendwas aufbringen.
Ja.
So ein Teil halt da drauf löten und festschrauben. Und bei dem anderen könnte ich halt integral daraus arbeiten. Ich habe halt ein Teil.
Ja, genau.
Das, okay. Das halt irgendwie diese Verbindungsstelle kann sich halt nicht mehr lösen, wenn es halt quasi fest an dem System angefräst ist.
Also ich brauche im Grunde ein Teil weniger, um die Montage für die Optik drauf zu kriegen.
Genau.
Ja.
Das ist halt noch
direkt von vorne
stabilerer
rein konstruiert.
Genau.
Und ein Unterschied hier hinten ist wahrscheinlich, das ist jetzt der Sicherungsmechanismus, der hier schon
vorbereitet ist. Der wäre zum Beispiel der gleiche, den kann ich also auch hier an das System dran machen. Wir verwenden also fast gar keine diese klassischen 180 Grad Flügel mehr, weil man damit halt entsprechend hoch montieren muss, damit die drunter herpassen, werden halt eigentlich hauptsächlich nur noch mehr diese flachen Dreistellungssicherungen verwandt, wie sie früher ganz klassisch an der Winchester 70 dran waren. Die haben das zuerst gehabt und dann hat man das übernommen an andere Teile.
Also das ist so ein kleiner Pin, den man dann schiebt, ne, als Sicherung. Also ich habe an meiner 98er zum Beispiel eine 60-Grad-Sicherung, damit die Optik relativ weit runterkommen konnte, genau wegen diesem Rüberschwenkproblem.
Das ist, genau, das ist hier so eine Halbwelle, die ich dann halt verdrehe und die sich dann vor die Schlagbolzenmutter setzt.
Ja, ja, okay, verstehe. Also im Grunde ein kleiner Weg von 1 cm in Schussrichtung zu betätigen, die Sicherung, ne? Ja, okay.
Das ist halt die Aussparung, da kommt würde die Schlagbolzenmutter durchgleiten und wenn ich das halt verdrehe, dann habe ich halt hier eine massive Begrenzung.
Okay. Ja, das ist doch.
Und sowas halt, das sind halt so die modernen Attribute, mit denen man halt so ein System jetzt aufwertet nach so einer langen Zeit noch, wie soll ich sagen, alltagstauglich macht, weil ja doch fast nur noch mehr mit Zielfernrohr oder sehr oft mit Zielfernrohr gejagt wird mit diesen Büchsen.
Ja, ja.
Also dann, dass man entsprechend, das war früher immer, das ist natürlich ein Kostenfaktor, diese Sicherungen sind relativ teuer und wenn man sparen musste früher oder das Ziel war, billige Gewehre zu bauen, da war das natürlich nicht drin. Und dann waren natürlich dann auch immer die Zielfernrohrmontagen relativ hoch und das hat natürlich irgendwann, hat es einfach nicht mehr gepasst, sowas. Ne? Also wenn man jetzt die Möglichkeit hat, so Custom-Gewehre zu machen und so ein bisschen weniger auf den Preis achten muss, dann kann man sich natürlich wenigstens sowas leisten. Und einen vernünftigen Abzug und sowas, dass man nicht...
Das ist ja generell im Handwerk, ne? Die Sachen gut machen ist ja das, was antreibt, nicht die Sachen billig machen. Ne?
Genau, eben das ist auch, warum wir eigentlich weg sind von diesen Massen als Zulieferer für die Versandhäuser damals. Ja. Dass man mehr hin zu diesem Custom geht und zu den einzelnen Kunden, dass man ein bisschen mehr sich, wie soll ich sagen, seine Sachen etwas mehr wertgeschätzt werden und man ein bisschen mehr Budget hat, um es wirklich besser zu machen.
Ja.
Nicht nur um zu produzieren, sondern um ein schönes, gutes Gewehr zu bauen.
Ja, ist ja auch der Vorteil, es gab eine Zeit in der Unternehmensgeschichte, wo Felser Zulieferer für die großen Händler in Deutschland war. Also das waren quasi so die Hausmarken, die hatten.
Genau.
Also der Name Felser trat da gar nicht vordergründig in Erscheinung bei denen. Ne? So, und jetzt guckt man dem Kunden halt direkt in die Augen. Ne?
Ja, das war immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das ja auch noch miterlebt. Selbst wenn es irgendwie dann tatsächlich was Schönes, Neues gab, nein, das Modell musste also immer gleich bleiben, damit man keine Katalogseite ändern muss und so. Da war wenig Entwicklung drin, also... Verbesserungsvorschläge wurden eigentlich immer dankend abgelehnt und irgendwann fragt man sich dann ja auch, was,
Was macht man,
macht man denn dann so hier?
Ne? Aber regelmäßig wurde wahrscheinlich nach dem Preis gefragt. Ne?
Ja, genau. Musste
immer günstiger werden.
Genau, man musste immer günstiger werden und konnte selber nie besser werden. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann entschieden zu sagen, wir machen das jetzt in kleinerem Rahmen für Privatkunden.
Okay.
Also man hatte natürlich immer mehr auch Privatkunden sich schon rangezogen. Aber das lief natürlich dann immer parallel und war natürlich dann, der Großkunde hat natürlich immer Vorrang gehabt. Ne? Wenn du natürlich so eine größere Serie fertigst, dann ist der Einzelne natürlich dann immer so ein bisschen, der wird halt dann irgendwie da reingeschoben, wenn halt gerade irgendwie so ein bisschen Luft ist und ist dann natürlich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, spielt halt so nebenher. Ne?
Ja,
und wenn man dann halt jetzt, das ist heute halt anders, weil ja sowieso jedes Gewehr einzeln gebaut wird und anders gebaut wird. Dann ist das halt bei den anderen dann, wenn halt dann 100 Gewehre mit dem gleichen Laufdurchmesser da sind, dann ist natürlich die 101. die einen abweichenden hat, die fällt natürlich immer irgendwo blöd auf. Ne? Das ist ja, da muss man immer drauf achten, die Teile da nicht und vertauscht werden und sowas. Und jetzt ist sowieso klar, jede Büchse wird individuell erstellt, jede Büchse kriegt ihre eigenen Visierteile, ihre eigenen Laufdurchmesser, wie der Kunde es gerne hätte und ist somit sowieso außen vor.
Mhm.
Nicht mehr so einen großen
Massenherstellung. Ja. Verstehe. Also diese Verschlüsse- und Sicherungssysteme begriffen, ne? Also Qualität steigt halt nochmal gegenüber der ursprünglichen günstigen
Ziele-Variante. Die Qualität steigt, weil das ist ja immer eine Sicherung, die ich nicht bediene, ist natürlich auch nicht sicher. Ne? Also wenn das zu lästig ist, diesen Flügel da unter dem Zielfernrohr durchzufummeln, dann stellt man halt doch vielleicht das Gewehr ungesichert irgendwo in die Ecke vom Hochsitz. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Also dann schon, auch der Sicherheitsaspekt steigt natürlich, wenn ich meine Sicherung vernünftig bedienen kann.
Ja, ja, natürlich. Wenn man dran denkt, also ich weiß noch, meine erste Sau habe ich nämlich vergessen, die Sicherung rauszunehmen. Das hatte dann natürlich keine Beute zur Folge. Aber dann kam noch ein Frischling, dann habe ich den genommen. wenn man durchgeht, also die Läufe sind jetzt angepasst auf die Verschlusssysteme. Das sind ja im Grunde zwei Komponenten. Ist in der Regel ein Zulieferteil, sagtest du, ne?
Ja. Ist in der Regel, in Deutschland ist das ein Heim oder ein Lothar Walter.
Okay. Ach, wusste ich gar nicht, dass Heim die als Einzelteil herausgibt. Ja. Die Maschine habe ich schon live gesehen bei Heim.
Nee, die fertigen also auch. Das ist ja in Deutschland, wenn ich also ein Standardlauf in Deutschland ist eigentlich immer ein Lauf für ein 98er Gewinde.
Okay.
Oder für ein 98er System. Also das sind so halt die, das sind immer noch die Standardkomponenten. Also ich kann natürlich von jedem Hersteller abweichende Gewinde und sowas haben, aber das sind dann halt immer Sonderanfertigungen. Also von daher hat das natürlich auch immer die Büchsenmacher dazu bewogen, Büchsen auf 98er Systembasis zu bauen, weil man natürlich schon gleich wieder den Lauf 200 Euro teurer macht, wenn man den für ein Remington 700 System sich vorbereiten lässt, wenn man es nicht selber kann. Ne?
Ja, ja.
Und das kommt natürlich eins zum anderen. Deswegen ist natürlich wahrscheinlich auch das System hier in Deutschland so verbreitet.
Okay.
In Amerika ist es umgekehrt. Ne? Da hat ein Standardlauf dann halt ein Remington 700 Gewinde oder ein Winchester 70 Gewinde und so kommt man natürlich auch irgendwie der Sache näher.
Ja, ja. Also ich sag mal, die erste Überraschung für mich als Laien ist jetzt, dass überhaupt Lauf- und Verschlusssystem miteinander verschraubt sind. Das war mir auch noch nicht so klar.
Doch. Also das ist mit der Hauptvorteil eigentlich, weil ich es natürlich so auch auswechseln kann.
Ja.
Ich kann natürlich einfach hier den Lauf raus, aber das ist halt einfach. Also wenn er natürlich mal fertig ist, ist es nicht mehr so einfach. Ne? Ich kann den natürlich ausschrauben und dann quasi ein anderes System nehmen. Das ist ja hier, das ist zum Beispiel von der Passung her etwas enger, da passt es jetzt so nicht rein. Aber somit kann ich natürlich ein altes System nehmen, Lauf rausschrauben, neuen Lauf reinschrauben.
Okay,
das ist natürlich auch für, wie soll ich sagen, für ältere Sachen interessant, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe zwar hier die Büchse vom Opa, die ist, weiß ich nicht, Früher klassischerweise ein 7,64, aber jetzt hätte ich doch gerne lieber einen 9,3, weil ich mehr Schweine habe im Revier. Dann kann man natürlich auch einfach sagen, ja, du brauchst keine neue, wir bauen sie um. Nehmen den Lauf raus, schrauben einen neuen rein und passen den Rest an.
Mhm, okay. Diese Abstände, also wenn ich jetzt die Patrone im Patronenlager habe, ist ja diese, wie sagt man, die Eindrücktiefe, also das, diese Freiflugphase, bevor die, das Geschoss in Züge und Felder eintritt, muss man das denn noch anpassen oder ist das auch eine Standardisierung?
Die Lagermaße sind ja in Deutschland standardisiert.
Lagermaße war das Wort, was mir fehlte, ne?
Die sind ja alle in, durch die CIP sind die ja quasi einge...
Ja. Gehen Sie ruhig kurz dran.
Solche, so sehen die ja aus. Diese Maßblätter der Patronen.
Ja.
Und die Maße, die da drauf eingetragen sind, sind ja von der CIP standardisiert. Und wenn ich in Deutschland ein Gewehr durch den Beschuss bringen will, müssen die auch diese Maße haben. Die werden ja dann mit den...
Ja.
Verschlussabstandslehren kontrolliert.
Okay.
Und somit kauft man den Lauf eigentlich in der Regel fertig mit dem Lager. Ja. Also ich meine, ich kann das natürlich auch alles einzeln machen. Kann mir auch die Fräser ja ausleihen. Gibt es die Firma Triebel, die ist eigentlich so in Deutschland. Nicht die Firma in Berlin, sondern die im Allgäu. Die macht die ganzen Werkzeuge. Okay. Und naja, dann damit erstelle ich also im Grunde genommen dieses Lager. Ja. Nur wenn es Standard ist, lohnt sich es eigentlich nicht, das selber zu machen. Dann kann das auch der Heim oder der Lothar Walter für einen machen. Das ist dann eher interessant bei Sonderkalibern, die es so wie jetzt auf dem Markt nicht gibt. Wildcats und irgendwas. Da leiht man sich schon mal einen Fräsersatz aus und passt das dann einzeln an. Übergang, ja. Hals.
Gut. Wir hatten vorhin noch CIP, das ist wie so eine Standardisierungsorganisation. Ja. Also sind so Wörter, die sind nicht selbsterklärend.
Das ist eine französische, also die sitzt in Frankreich, okay. Ist der europäische Standardbehörde für Waffen und Munition.
Mhm, okay.
Also alles, was hier im deutschsprachigen oder europäischen Raum verkauft wird, muss also diesen Kriterien entsprechen.
Mhm, okay.
Die legen also auch die Gasdrücke fest für Patronen und die Maßhaltigkeit der Sachen, Waffen und Munition, dass die aufeinander passen, solche Sachen. Ja. Und die Beschussämter prüfen also im Grunde genommen die Vorgaben der CIP.
Ach, so rumläuft's. Okay.
Ja, wir haben natürlich früher auch schon diese Maßen gehabt, aber irgendwann hat man sich da halt abgestimmt, ne, dass die halt in allen Ländern gleich sind.
Was vernünftig ist.
Ja, ne? Genau. Ja. Warum sollte man dann irgendwie in Frankreich was anderes haben als hier in Deutschland, wenn man mit der gleichen Patrone jagt.
Ja, eben. Ne?
Macht ja keinen Sinn. Genau. Und das hat sich also in den letzten 120 Jahren dann doch irgendwann angeglichen, dass man sagt, okay, alles, was in Europa verkauft wird, entspricht diesen Richtlinien. In Amerika ist das noch was anderes. Also ich meine, die sind auch nicht so unterschiedlich, aber die haben dann noch ihre SAMI, Organisation und das ist dann mehr so alles auf Herstellerbasis, weil die ja kein übergeordnetes Beschussrecht haben.
Ja.
Da sind also die Hersteller in so einer freiwilligen Sache verpflichtet, also oder haben sich verpflichtet, dass ihre Waffen dann diesen Richtlinien entsprechen.
Der Amerikaner denkt ja nicht metrisch, ne? Der denkt ja in Zoll.
Genau. Genau, das ist dann schon mal dann ein Grundunterschied.
Genau.
Aber
ist ja genug Wasser dazwischen, immerhin das, ne?
Ja, das kommt natürlich auch. Die ZIP hat natürlich dann alle Zollmaße umgerechnet in metrische Maße, dass man das also hier dann dass man auch mit einem deutschen Messschieber das ausmessen kann. aber wie gesagt, sowas, das hat sich dann halt in den letzten Jahren oder 100 Jahren dann halt angeglichen, dass die Maße halt entsprechend gleich sind.
Und dann gab es noch das Wort Wildcats.
Mhm. Das sind dann eben die Patronen, die dann nicht dem entsprechen.
Die sind selber
weder in so einer Liste in Amerika noch hier aufgeführt sind. Wenn halt irgendjemand nicht nur ein ausgefallenes Gewehr hat, sondern auch eine ausgefallene Patrone da drin verschießen möchte, unter Umständen sogar Wiederlader ist und sich die selber macht und dann vielleicht was ganz Besonderes hätte haben wollen, dann hat der sowas, was eben nicht dem Standard entspricht, das nicht so in diesen Listen aufgeführt sind.
Das sind so die Eremiten unter den Waffenbesitzern, was?
Also das ja, also, oder kleine Gruppen.
Also es ja, gibt das auch ist so natürlich eine Vielfalt. Wie kommt denn, wo kommt denn so ein Bedarf her für solche ausgefallenen Dinge? Also man kann doch eigentlich Standardpatronen schon ganz unterschiedlich laden und auch mit unterschiedlichen Geschossen versehen.
Ja, man kann also mit Sicherheit damit schon einen Großteil des Bedarfs abdecken. Aber,
aber kommt immer noch vor.
Das ist einfach diese Lust, irgendwie was Spezielles zu haben, was Ausgefallenes, was nicht jeder hat.
Okay.
Das ist irgendwie schwierig zu erklären. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt zwingend immer eine Speziallösung anstrebt, aber es ist oft so, ja.
Ja, vielleicht treffe ich mal einen und lass mir das mal erklären.
Ja, ich glaube, da ist der Büchsenmacher, ist der Verkehrte. Also man müsste dann wahrscheinlich irgendwie zu so einem Munitionsmenschen mal gehen, der einem das erklärt.
Also ich höre so raus, das ist jetzt nicht so gerade das Lieblingsding mit diesen Spezialsachen, oder?
Ja, also es ist schon, es macht natürlich einen viel mehr Aufwand, sowas dann auch dann durch den Beschuss zu kriegen, die Leute da in Köln dazu zu bewegen, da den Stempel drauf zu hauen. Das für gut zu befinden. Und es ist schon mehr Aufwand, ja.
Okay. Ja, gut. So, und jetzt waren wir hatten jetzt den Verschluss, die Sicherung, den Lauf mit seiner Verschraubung. Bauen wir mal weiter an dem 98er Repetierer.
Ja, also früher waren halt hauptsächlich. Der deutsche Jäger hat einen Stecherabzug gehabt.
Ja.
Und die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Also man verwendet eigentlich heutzutage gute Direktabzüge. Mhm. Was die Waffe auch wirklich universeller macht. Also weil ein Stecher auf der Drückjacht ist eigentlich nicht so ideal.
Ja.
Und dann kommen halt heutzutage fast ausschließlich gute Direktabzüge zum Einsatz. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, da werden also auch einige ältere, auch Felserwaffen, dann umgerüstet irgendwann, die jetzt vom Großvater auf den Enkel übergehen. Hm. Der lässt sich dann halt nochmal einen neuen Abzug einbauen. Hm. Solche Sachen werden halt auch hier gemacht.
Hm. Bei diesen Direktabzügen, wenn ich mich richtig entsinne, in meiner, das nennt sich ein Timney-Abzug, der sich auch jetzt vom Abzugsgewicht, sagt man, einstellen lässt. Mhm. Die Schraube, an die man aber sehr besser nicht geht, habe ich, glaube ich, also alleine.
Ja. So. Ja, gut, wenn man gar nicht weiß, was man da macht, dann lässt man wahrscheinlich besser die Finger da weg.
Ja. Da gibt es ja wahrscheinlich auch jetzt wieder eine Bandbreite an Herstellern. Und
Timney ist so auch so ein Pseudonym, wie Tempo halt für so ein Zellstofftuch, Taschentuch ist. Ist Timney eigentlich nur ein Hersteller? Das ist ein amerikanischer Hersteller von Abzügen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch deutsche, europäische Hersteller. Und wir verwenden eigentlich ganz gerne einen von der Firma Recknagel in Deutschland. Ja. Die sind so ähnlich aufgebaut wie ein Timney, aber vielleicht ein bisschen ein Ticken robuster im Gehäuse. Mhm. Und man hat halt ein deutsches Produkt und muss nicht irgendwie in Amerika bestellen und Zoll und Transportkosten mit einkalkulieren. Und hat die Verfügbarkeit ist dann einfach. Also das Produkt ist gut und es ist halt einfacher verfügbar hier.
Die Einstellbarkeit ist aber Standard bei allen?
Ja. Also bei denen, die wir einbauen, die sind alle einstellbar, ja.
Und die sind dann irgendwo zwischen
Justiere die vor und das ist dann je nachdem, was der Kunde halt so haben möchte, also so um die 800 Gramm bei einer Ansitzwaffe. Mhm. Bei einer Drückjagdwaffe, Safariwaffe und Durchgehwaffe oder sowas, da wird das schon mal höher angesetzt, so um die 1000 bis 1200 Gramm, je nachdem. Ja. Aber bei den Ansitzwaffen, die sind natürlich auch, das ist heute moderner, oder beziehungsweise alle anderen Hersteller haben natürlich auch ihre Abzugsgewichte gesenkt und man hat natürlich den Anspruch, dass man einen entsprechend feinen, gut gehenden Abzug in seinem Custom-Gewehr haben möchte. Mhm. Also muss man schon so irgendwie um die 800 Gramm anbieten können.
Das ist ein sehr zentrales Element eigentlich, ne?
Was hinterher vom. Für den Kunden, ja. Ja. Also auch für mich, so, also man muss natürlich einen guten, vernünftigen Abzug da drin haben, aber der Kunde legt da schon sehr viel Wert drauf, ja.
Also eigentlich der entscheidende Kontakt zur Waffe, ne?
Ja, mit dem Schaft natürlich auch, ja. Also das ist schon richtig, ja. Da machen sich viele Leute Gedanken drum.
Okay. Ja, dann hat man alle möglichen Varianten von Visierungen, ne? Also die sich natürlich nach Einsatzzweck unterscheiden.
Ja.
Dieses flotte Flüchtige braucht natürlich was anderes als wieder ein Durchgehschütze, der robust und flüchtiger. Der muss natürlich ein bisschen
robuster, da muss man immer den Kompromiss finden, dass der schon seine Visierung halt gut erkennen kann, aber nicht nach jeder Schleienhecke irgendwie sein Korn abgebrochen hat.
Mhm. Ne?
Das kann nicht zu fein und zu filigran sein. Hilft ihm nicht weiter.
Robust ist alles.
Ja, also bei den Waffen schon, ja.
Ja, da ist, ja, und dann halt trotzdem natürlich noch funktional in der Anwendung, ne? Also ich muss dann schon noch erkennen, wo Kimme und Korn ist, auch wirklich im entscheidenden Moment drauf zu sein, klar. Hat sich da mittlerweile so mit fluoreszierendem Zeug was getan? Also reines Kimmekorn ist eigentlich noch das Üblichste, glaube ich, ne? In dem Bereich.
Ja, die verwenden unter Umständen auch robuste Rotpunktgeräte, aber das ist eigentlich noch, weiß ich, glaube ich, noch nicht überall Standard. Also der echte Durchgeh- oder Nachsucheführer, der bleibt bei Kimme und Korn, ja.
Ja, okay.
Und die sind unter Umständen ein bisschen farblich ausgestaltet. Aber wie gesagt, die so Fiber Optics, so Glasfaserstäbchen, brechen halt einfach zu leicht. Ne? Mhm. Wenn die irgendwo anschlagen, sind sie halt sehr schnell kaputt. Und da muss man halt auf dem Klassiker irgendwie so ein Messing belegtes Balkenkorn oder so ist dann immer noch am robustesten.
Ja, genau, okay. Ja, und ich sag mal, bei den Optiken heißt es ja immer so nah wie möglich an den Lauf, ne, aus Parallaxegründen.
Ja, also man kann da natürlich sich heutzutage schon mehr austoben, sage ich jetzt mal, irgendwie flacher zu montieren und das alles so ein bisschen gefälliger zu gestalten. Da hat man heute schon mehr Möglichkeiten als vor 20 Jahren. Also da gibt es auch auf dem Montagenmarkt hat sich da viel getan, dass man da, und wenn man sich ein bisschen auskennt in den Produktpaletten, dann kann man also auch noch diese Montagen, ja, muss man jetzt nicht als komplett Set kaufen, sondern man kann sie also auch zusammenstellen. Oder sich unter Umständen sogar Spezialteile fertigen lassen von den Herstellern, um dann seine Idee von Montage noch ein bisschen mehr voranzutreiben.
Also
da hat sich schon viel getan.
Früher waren ja diese Einhakenmontagen so eigentlich der Standard, den man hatte.
Ja.
Also ich habe jetzt so eine Schwenkmontage drauf, wo man von einer guten Rückkehrgenauigkeit auch beim Wechsel halt spricht. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich mittlerweile eher so das Gängige, ne?
Ja, auch aus der Tatsache heraus gekommen, dass immer mehr Leute Wechseloptiken haben. Also früher hat man halt einfach ein Glas drauf gehabt. Und hat eigentlich gar nicht daran gedacht, irgendwie da noch ein zweites drauf zu machen. Und irgendwann kam natürlich dann auch, gerade mit den Flüchtiggläsern, Drückjagdtauglichkeit, wenn man seinen Klassiker 8x56 drauf hatte, dann hatte natürlich einfach so ein geringes Sehfeld, dass man es auf der Drückjagd eigentlich nicht verwenden konnte. Und dann kam natürlich, wenn ich das mit Einhakmontage drauf hatte, das waren in der Regel immer relativ lange Gläser, 8x56, dann waren die Flüchtiggläser kurz, passte nicht in die gleiche Montage rein, musste man irgendwie zweiten Sockel da drauf machen auf das Gewehr. Und da hat einfach die Schwenkmontage ihre Vorteile, ne? Dass ich, wenn ich die hier im Standardbereich Hülsenkopf, Hülsenbrücke einsetze, dann bin ich halt einfach Baulängen unabhängig von den Optiken, kann halt so viele Gläser da drauf machen, wie ich möchte. Eins für den Ansitz, eins für die Drückjagd, eins fürs Ausland, egal. Also ich bin da vollkommen frei in meiner Auswahl der Optiken. Das ist schon, ja, gute Sache.
Ja, okay.
Weil der Jäger oder der Kunde ja auch, wie gesagt, ist ja ein langfristiges Produkt, hält ja ein ganzes Jägerleben lang. Wer weiß denn dann, was er mal irgendwann machen möchte? wohin er mit dem Gewehr will oder ob sich seine jachtliche Situation irgendwie verändert und dann kann er halt entsprechend reagieren.
Ja, also das fand ich halt auch, dieses Reagieren können. Ne? Das, also ich meine, ist ja immer modulare, flexible Systeme, heißt ja eigentlich immer, man stellt sie einmal hin und dann ist gut. Ne? Aber dieses Gefühl, es zu können, wenn man wollte, ist halt ganz großartig.
Ja, genau. Das, so hat der Blaser ja auch argumentiert mit Laufwechselmöglichkeiten und so. Ich glaube, viele R8 oder R93 haben nie erlebt, dass irgendwie der Lauf ausgewechselt wurde, aber man hätte es machen können.
Man könnte, ne?
Man könnte, ja.
Schön. Ja, dann ist man jetzt, glaube ich, angekommen beim Thema Schäftung. Mhm. Also schafft, ne? Jetzt das ganze Funktionale benutzbar machen ist es ja im Prinzip.
Genau, damit verleihen wir dem Ganzen natürlich irgendwie ein Gesicht und Charakter. Also ja. Da kann man natürlich auch die unterschiedlichsten Materialien verwenden, von, wenn man jetzt wieder durchgeht, sagen, robuste Kunststoffschäfte, bis hin natürlich zu ganz teuren Nussbaumhölzern. Ist dazwischen natürlich ein Riesenbereich, den ich abdecken kann.
Ja.
Schichtholzer für robuste Sachen und die natürlich in unterschiedlichsten Farben, eingefärbte Schichthölzer, sowas alles, ist alles machbar. Ne? Ja. Also von bis gibt es eigentlich kaum ein Limit.
Ja, da geht es dann natürlich auch in Geschmack und Optik. Und
genau, das ist dann mehr so die Geschmacksschiene.
Ja.
Und wie gesagt, was für ein ich meinem Gegenüber irgendwie signalisieren will, was ich da für ein Gewehr führe. Ob das irgendwie jetzt so schon von Weitem zu erkennen ist, dass es was Besonderes ist oder eher dezenter gehalten oder wie gesagt, jemand, der irgendwie so eine robuste Optik verleihen möchte oder so, das kann der Kunde dann natürlich auch mitentscheiden.
Mhm. Ja. Ja, da ist... Also das ist halt auch einfach schönes Material teilweise, ne? Also ganz besonders, wenn es ins Holz geht.
Ja.
Also ich habe bei Heim mal die Gelegenheit gehabt, den Humidor von innen zu sehen, was da für Prachtstücke rumliegen, schon als Rohling. Da mag man ja überhaupt nicht mit der Fräse dran gehen.
Ne? Ja, es kostet dann natürlich schon Überwindung, da mal die Säge anzusetzen und da in so ein teures Klotzholz da irgendwie mal... einen Schnitt anzubringen.
Ja, zumal diese Hölzer ja auch wirklich immer seltener werden. Ne? Diese alten Wurzeln aus Eiche, die sind...
das ist ja nicht umsonst. Ist ja eigentlich im Grunde genommen bei allen großen Firmen das Einstiegsmodell mittlerweile eins mit Kunststoffschaft.
Ja, okay.
Weil es einfach auch die Ressource nicht mehr so im Übermaß da ist. Ne? Holz ist einfach da... Entweder halt Kunststoff oder ein Schichtholz schafft, wo ich halt eben nicht so auf diese teuren Klötze angewiesen bin.
Ja,
ne?
Okay.
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die immer seltener und immer teurer werden.
Die Schäftereien macht ihr aber nicht mehr selber hier, ne?
Nee, also die im Standardbereich, das machen wir noch alles hier.
Ja.
Aber die teuren Handgefertigten, die gebe ich also aus. Da habe ich also einen Kollegen in Thüringen, der Stefan Schmidt, der macht für mich die Maßschäftungen. Der ist einfach da besser als ich.
Ja, klar.
Der macht das ständig. Das ist einfach so, wenn man das nicht so oft, so häufig macht, wird man einfach auch nie Weltklasse da drin.
Ja, das ist ein... Ja, das hat viel mit Instinkt und Gefühl für Körper und Waffe und Zusammenspiel zu tun, glaube ich auch. Ne?
Ja, also ich bin da einfach besser im Metall bearbeiten.
Ja, muss man auch haben. Also das klare Bekenntnis zu den Dingen, die man nicht kann, ist ja auch immer ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich kann das, kann das schon das zugeben. Also ich meine...
Ja.
Das sind einfach Leute, die der kann wahrscheinlich andere Sachen nicht so gut und ich hätte mich halt früher mit Holz mehr beschäftigen müssen und was. Ich erkenne das schon, die Qualität der Arbeit, aber sie selber dann so auf derselben Niveau zu bringen, ist dann doch noch was ganz anderes.
Ja, genau. Verstehe. Verschneiden hat man eine Zeit lang ja auch gemacht, ne? Dass man alle möglichen Bildnisse ins Holz, das ist komplett aus der Mode gekommen, oder?
ich weiß nicht, ob es komplett aus der Mode ist, aber also es ist meiner Meinung nach Gott sei Dank arg zurückgegangen. Also ja, da sieht man ja manchmal schon ganz, ganz schreckliche Sachen. Also ich bin immer der Meinung, aus einem schlichten, klassischen Jachtgewehr gehört eigentlich nichts drauf, außer einer Fischhaut.
Mhm. Ja, okay.
Das ist für mich eigentlich geht das gar nicht.
Ich fand immer, das hatte so die Anmutung von Kuckucksuhr ein bisschen.
Ja. Durchaus, glaube ich. Ich glaube, es waren manchmal auch die gleichen Leute, die das gemacht haben.
Ja, kann sein. Ich habe immer so auf den Kuckuck gewartet, der zur vollen Stunde dann irgendwie aus dem Vorderschaft kriegt.
Ja, wie gesagt, das ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich finde dann eher so diese schlichte englische Anmutung halt so nett, also ja, was die da halt in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht haben, da das ist so ein bisschen Ansporn.
Okay.
Das ist auch deutlich zeitloser, als da jetzt irgendwelche Bilder drauf zu machen.
Mhm. 98er-System gibt ja jetzt graviertechnisch auch nicht so viel her. Also man hat ja jetzt keine Seitenschlösser oder sowas. Ne? Also wenn sie denn dran wären, wären sie ja nur Zierde und hätten keine Funktion. Also insofern ist Gravieren ja wahrscheinlich nicht so ein Riesending dabei, oder?
Ja gut, man kann da natürlich trotzdem auch viel Geld und Zeit investieren in Gravuren. Aber ja, das sind natürlich dann... Also man kann natürlich anfangen mit Funktionsgravuren. Man kann natürlich irgendwie Visiersattel mattieren und solche Sachen, dass ja, die nicht blenden, dass da die Sichtflächen ja, matt sind und solche Sachen und Kammergriffkugeln, dass die etwas griffiger sind und solche Sachen. Dann hat man früher eigentlich, hat das immer sich abgehoben, indem man zum Beispiel auch Schraubenköpfe, die auf Strich gestanden hat, dass man die graviert hat und solche Sachen so ein bisschen nett gemacht und dann nachher erst später in Verzierungen eingegangen sind.
Okay.
Der Geiermann hat eine Pistole vom Toni, 357 SIG. Ist das nicht so was, was der Nessler gesucht hat?
Nee, der hat jetzt 40 Jahre so ein Wesig eintragen lassen.
Ach so,
ja,
dann ist gut.
Ja, also man kann da natürlich auch sich mit Gravuren austoben, aber wir machen eigentlich, also wir haben natürlich auch schon Gewehre mit aufwendigeren Gravuren hergestellt, aber bei uns ist das eher so ein bisschen mehr so die schlichteren Waffen.
Mhm. Okay.
Also die kann man natürlich auch ein bisschen verzieren. Mhm. Das ist dann halt irgendwann, wenn der Kunde es halt klassischer haben möchte, früher waren auch so auf den englischen Büchsen, die haben die Systeme bunt gehärtet, oft.
Und das geht mit Erhitzung, ne?
Ja.
Oder, ja,
das war halt damals das einzige verfügbare, gut funktionierende Härteverfahren.
Mhm.
Und die Färbung des Metalls war eigentlich mehr so ein Nebenprodukt. Und heute möchte man eigentlich ja gerade diese Färbung wieder haben, obwohl der Stahl eigentlich gar nicht das Härteverfahren bedarf.
Ja.
Aber unterhalb, also wenn man diese Flächen hat, diese marmorierten Flächen, die hat man vorher halt immer so einen leichte Arabeskengravur drauf gemacht. Und wenn man das halt klassischerweise haben möchte, dann muss man das halt mit in Kauf nehmen, dass da halt die Gravur drunter ist, weil das wenn man so einen Klassiker nachbauen will, dann gehört das halt einfach dazu.
Ja, verstehe. Okay. Ja, und ansonsten ist eigentlich das Standard-Finish Brünieren, das sogenannte.
Ja, genau.
Ne? Was ist denn das genau eigentlich?
Das ist so eine Art Edelrost. Das wird in einem Salzbad erhitzt und das ist eine basische Lösung und die färbt dann einfach die Oberfläche schwarz.
Ja, okay. Und deshalb kann man die halt mit dem geeigneten Mittel, wenn mal defekt ist, auch ein Stück weit reparieren sozusagen.
Ja,
ne?
Aber das, also in der Regel sieht man das schon. Also wenn es eine hochwertige Waffe ist, dann muss einfach das entsprechende Teil quasi komplett in einem Abwasch bruniert werden.
Ja.
Das ist wie beim Auto. Wenn irgendwie ein Kratzer an der Tür ist, man kann das so ein bisschen reparieren, aber es wird halt nie so schön, als wenn man es komplett neu lackiert.
Okay. Fertigen sind wir eigentlich soweit durch. So aus deiner Perspektive, was sind denn so die Sachen, die du besonders bemerkenswert findest beim Fertigen solcher Waffen? Wo geht dir das Herz auf als Handwerker?
Naja, wenn mich mal ein Kunde halt wirklich was Außergewöhnliches machen lässt und nicht einfach nur immer so diesen, wie soll ich jetzt sagen, Standardkram ist vielleicht schlecht gewählt, aber wenn er tatsächlich nochmal irgendwie was Besonderes haben möchte und ich mag halt irgendwie die Waffen, die, ja, wie gesagt, die halt vor dem Weltkrieg so in den Jägerhaushalten waren. So ein bisschen klassische Designs und so und ja, nicht so modern gestaltet. Man kann das ja, wie gesagt, so ein bisschen modernisieren, aber dass da so ein das Grundprinzip so ist wie 1930. Das gefällt mir eigentlich immer so ganz gut.
Da schlummert ein Gestalter in dir, ne?
Ja, ich finde die Waffen einfach, die sind zeitlos. Die kann man heute auch noch gut ansehen und sich vorstellen, damit auf die Yacht zu gehen. Das ist so, wie der Brauchischer auf seiner Seite solche Waffen beschreibt, ne? Das ist dann halt, gefällt mir einfach.
Ja.
Da hat sich halt, man merkt halt auch, dass sich damals auch schon Leute überlegt haben, warum die so ausgesehen hat. Und es gab ja einen Grund, warum die diese Designs gewählt haben. Und die haben sich damals auch einfach viel mehr Mühe gegeben, auch eine Balance und so hinzukriegen, optisch wie technisch. Und das mag ich einfach.
Okay, so die goldene Zeit des Waffenbaus sozusagen. Okay. Hier, also die, jetzt muss ich anders ansetzen vielleicht. Du hast ja wahrscheinlich jetzt auch so ein paar Stücke vielleicht irgendwie noch da, auf die du besonders stolz bist. Jetzt darfst du angeben.
Ja, ich habe eigentlich ehrlich gesagt in den letzten Jahren kaum Zeit gehabt, wirklich hier für Show, sage ich jetzt mal, ja, Gewehre zu bauen. Das hat sich eigentlich noch gar nicht so ergeben. Ich habe da zwar so ein paar Ideen, aber ich habe die jetzt aus zeitlichen Gründen eigentlich noch gar nicht so verwirklichen können. Wir haben natürlich drüben im Ladengeschäft ein paar, weiß nicht, 20 Felsergewehre stehen, an denen man das meiste unseres Arbeitsspektrums zeigen kann. Aber jetzt so richtig so Schmankerl für den eigenen Waffenschrank sind da jetzt gar nicht so dabei. Da habe ich, wie gesagt...
Ja, aber vielleicht machen wir das noch. Also das war so abschließend vielleicht, dass du einfach nochmal so ein bisschen die Bandbreite der Arbeit mir nochmal eben akustisch zeigst. Dann machen wir das noch und dann, glaube ich, sind wir auch gut durch.
Nee, das ist leider in den letzten Jahren, also man ist ja immer noch, man ist nie so richtig zufrieden mit sich und man entwickelt sich natürlich auch weiter. Aber das kommt noch. Kommen noch so ein paar schöne Gewehre dazu. Nee, da hilft natürlich dann auch der entsprechende Kunde, der einen dann sowas machen lässt. Ne? Dann wächst man natürlich dann auch, dass man sagt, okay, der hat dir die und die Vorgaben gegeben und du bist selber zufrieden, dass du das so gemacht hast. Und dann hast du natürlich auch Spaß, das Gewehr dann nach 5 Jahren nochmal anzusehen oder nach 10 Jahren. Und dann gibt es natürlich auch welche, denkst du, ja, man hätte ihn vielleicht auch irgendwie in andere Richtung schieben können, das da würdest du heute anders lösen. So, ganz einfach. Aber
okay. Oh, gut. Ja, gehen wir nochmal eben rüber, ne?
Ja.
Hallo.
Guten Tag, hallo.
Guten Tag, hallo.
Guten Tag. Grüß dich,
das ist die.
Hallo, Rainer.
Das ist die ziemlich geil zu sehen.
Das ist jetzt so, wie soll ich sagen?
Ja, klar.
Das sind so die Entwicklungsstadien, die man so einschlagen kann. Also das wäre also jetzt quasi Standardschaft, unbearbeitet aus der Fabrik. Dann kann ich ihn halt in der Form deutlich schlanker gestalten und der ein bisschen der Waffe eher anpassen, den Vorderschaft einkürzen auf die entsprechende Lauflänge, dass ich ihm ein anderes Bild gebe. Und dann kann ich halt darauf aufbauend immer wertiger werden. Also mit den entsprechenden Finishen. Dann mache ich dann kein Holz mehr hin, dann mache ich Horn dahin.
Nur dann kannst du das machen.
Und dann Fischhaut kann aufwendiger werden. Dann werden natürlich dann auch, wie gesagt, hier so diese Verzierungen, dass man dann tatsächlich sagt, gestalte es wertiger im Gegenüber hier. Ich meine, hier sind die Schrauben auch sauber eingepasst, aber hier habe ich sie halt barrieren lassen. Das kommt dann natürlich ein bisschen auf den Stil an. Das ist so ein bisschen so auf Afrika-Expressbüchse gemacht. Auch mit den Expressvisierungen, dass man wertigere Visierungen macht und solche Sachen. Bis dass man dann tatsächlich dann hier handgefertigte Schäfte, die kann ich dann natürlich noch eleganter gestalten, so ein bisschen die englische Grundform hier. Und das System ist also auch schön voll graviert.
Ja.
Okay. Entsprechend natürlich auch Geld für ausgeben kann.
Okay.
Weil wir versuchen auf jeden Fall immer, man sieht es an den Lauflängen und so, die Schäfte ein bisschen so anzupassen oder überhaupt die ganzen Gewehre so ein bisschen anzupassen, dass man eine elegante, flüssige Form hat.
Ja, okay. Ja, schöne Dinge.
Nicht so Standard aussieht, so 0815.
Man kann sie schon lieb haben. Ich habe da schon Verständnis für. Ja, sehr schön.
Ja, wir versuchen uns auf jeden Fall uns immer so ein bisschen Mühe zu geben, da irgendwie was Individuelles zu fertigen und dass es halt irgendwie gefällig aussieht. Dass es halt irgendwie gut gemacht aussieht.
Ja, es sind so Dinger, wenn man die im Gebrauch einfach in die Hand nimmt und dann immer noch so ein kleines Lächeln nach innen huscht. Ne?
Ja, genau. Also das ist richtig, über diesen reinen Werkzeugcharakter ein bisschen hinausgeht.
Mhm, ja.
Dass man... Es ist halt nicht nur ein Hammer, es ist halt ein schöner Hammer. So wie, weiß nicht, Hornbach mit diesen Hammerköpfen aus Panzerstahl da. Solche, ein bisschen was Spezielles hat.
Genau. Liebe Dachdecker, lasst eure Hammer in Custom-Made-Variante stellen.
Ja.
Okay. Ja, prima.
Ja, weil, wie gesagt, das andere kann ja auch jeder. Also ich meine jetzt irgendwie... eine Preisliste aufschlagen und ihnen sagen, ja, okay, das sind das Standardding, kostet so und so viel und ich gebe ihnen irgendwie 10% drauf. Das ist jetzt nicht so eine super Herausforderung.
Nee, ja, das kriegt ja auch nicht so diesen persönlichen Bezug halt einfach hin, ne, zu seinem Dings da. Also das ist ja so eine der wenigen
Nischen. Das ist halt auch der Grund eigentlich im Grunde genommen, diese ganzen Gewehre, die hier stehen, die werden überhaupt nicht verkauft.
Mhm.
Weil der Kunde immer sein eigenes, speziell für ihn gebautes Gewehr haben möchte.
Mhm.
Das wäre reiner Zufall, wenn hiervon mal was tatsächlich verkauft würde. Die stehen eigentlich nur hier für Show.
Ja, nur um halt Bandbreite mal
klar
zu machen.
Genau, nur für Bandbreite zu zeigen, weil er nämlich dann doch sagt, das Gewehr gefällt mir gut, aber ich hätte gern das Visier anders, ich hätte gern den Kornsattel anders und da hätte ich gern was anders und da und dann. Und dann baut man doch wieder ein eigenes Gewehr. Ne?
Ja, genau, ein Unikat.
Genau.
Und dann steckt der Käufer mit seiner Seele drin. Er ist schon auch so ein bisschen, hat was Therapeutisches, finde ich. Doch, echt.
Ja, es dauert auch unter Umständen relativ lange. Und diese Findungsphasen dauern auch relativ lange, bis dass der sich dann entschlossen hat, irgendwie was er jetzt so gerne hätte und wie es aussehen soll. Und,
Was ist denn so ein durchschnittlicher...
Teilweise schon Mailkontakt von Leuten, die, weiß ich, nach einem Jahr sich nochmal gemeldet haben und jetzt doch endlich wissen, wie es weitergeht.
Okay. Ja. Aber ich meine, eigentlich sind das ja, wenn die sich entscheiden, die wollen auch wirklich, ne?
Ja. Hat man dann die haben dann sich überlegt, was sie halt wollen. Und
okay. Steht ja für immer im Internet irgendwas aus deiner Sicht, was auf jeden Fall erwähnt werden muss?
Nee, ich meine, ich habe eigentlich ziemlich alles gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich noch loswerden muss.
Okay. Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Zeit und die Offenheit und den Einblick in dein und euer Leben hier. Also Familienbetrieb in dritter Generation ist ja schon was, ne? Zeigt ja auch, da ist da was Genetisches, hab das mal kontrollieren lassen.
Naja, zumindest sind wir nicht so schlecht, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn sich rumgesprochen hätte, dass die Gewehre alle scheiße wären, dann hätte man nicht 40 Jahre weiter Gewehre gebaut.
So viel steht fest.
Ja, ich denke also schon, dass wir es können, ja.
Okay. Ja, dann vielen Dank allen Hörern, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und Kommentare wie immer gern gesehen, ein paar Münzen in die Spendenbox auch gerne gesehen. Vielen Dank, bis bald beim Jagdfunk. Tschüss.